Liebe Schwestern und Brüder, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Pfarrer Jörg Hagemann bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, zu der diesjährigen Fastenpredigtreihe einen Beitrag zu leisten. Ich bin zwar durchaus auch etwas erschrocken, als Naturwissenschaftlerin bin ich einfach eine ganz andere Art von Vorträgen gewohnt, aber umso spannender war es für mich, diese Predigt vorzubereiten, und es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Jetzt Glauben leben. Ein sehr spannendes, ein herausforderndes Thema. Wie kann man jetzt in unserer jetzigen Kirche, in unserer jetzigen Gesellschaft, in unserer jetzigen Weltsituation Glauben leben? In der Corona-Krise, die uns allen Angst macht, die allen zu schaffen macht, die Existenzen bedroht, die vereinsamen lässt. Wie kann man Glauben leben? Wie kann man im Angesicht der Kriege, der Armut, der Missbrauchsskandale jetzt Glauben leben? Und um noch eines draufzusetzen, wie kann Frau jetzt Glauben leben? Können wir Frauen überhaupt noch glaubwürdig bleiben, wenn wir jetzt Glauben leben? Ich gebe zu, ich kann es durchaus sehr gut verstehen, wenn Menschen, wenn gerade Frauen, aus unserer Kirche austreten. Vielleicht, weil sie in unserer jetzigen Zeit nicht mehr glauben können. Vielleicht aber auch, obwohl und gerade weil sie in der jetzigen Zeit glauben, aber nicht innerhalb der jetzigen Kirche glauben können. Für manche bleibt dann nur noch dieser Weg, um glaubwürdig und auch authentisch bleiben zu können. Auch ich verzweifle durchaus manchmal an und in unserer Kirche. Aber trotz der Verletzungen, des Ärgers, der immer wieder auftritt, habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich ernsthaft überlegt, auszutreten. Noch hoffe ich, dass es möglich ist, in unserer jetzigen Kirche auch als Frau unseren Glauben zu leben. Eines ist klar, unseren christlichen Glauben können wir nicht alleine ausleben. Wir brauchen eine Gemeinschaft, ein Gegenüber. Und letztlich brauchen wir auch eine Art Struktur, eine Art Organisation. Wie diese allerdings aussehen sollte, das ist etwas ganz anderes. Sie muss sich sicherlich verändern. Ich bin überzeugt, dass sie sich sogar teilweise dramatisch verändern muss. Und ich gebe auch zu, dass das durchaus Angst machen kann. Mir jedenfalls macht es Angst. Um ehrlich zu sein, ich selber habe es mir in Teilen durchaus in unserer Kirche auch gemütlich gemacht. Mir ist bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, bei der ich auch ganz ehrlich auf mein Verhältnis zur Kirche gesehen habe, sehr bewusst geworden, dass manches doch auch sehr bequem für mich ist, so wie es ist. Ich kann mich zurücklehnen, ich kann schimpfen, ich kann mich ärgern, aber ich kann auch die Verantwortung von mir schieben. Ich kann ja doch nichts ändern. Und als ich das realisiert habe, hat mich das durchaus auch etwas beschämt. Unsere Kirche muss sich in vielen verändern und daher müssen wir alle, Frauen und Männer, daran arbeiten. Und ich hoffe nach wie vor, auch nach den Enttäuschungen und Verletzungen der letzten Wochen und Monate, dass dies möglich sein wird. Warum bin ich so hoffnungsvoll? Ich finde es spannend zu beobachten, wie sich gesellschaftliche Trends im Fokus der Wissenschaften wiederfinden und auch umgekehrt Trends, Modeerscheinungen in der Wissenschaft, in der Gesellschaft auftreten. Oft mit zeitlicher Verzögerung, aber vieles verläuft parallel, geht Hand in Hand und genau das lässt mich hoffen. Ich selber bin ja Biologin. Und in der Biologie, speziell in der Evolutions- und Verhaltensbiologie, wurde bis weit in das letzte Jahrhundert hinein angenommen, dass durch die Konkurrenz der Menschen untereinander herausgefunden wird, wer der Stärkste ist. Und dieser Stärkste kann sich dann durchsetzen und fortpflanzen und letztlich seine Gene in die nächste Generation weitergeben. Somit wurde das Augenmerk vor allem auf die Überlegenheit des Stärkeren, des Mächtigen, des Männlichen gelegt. Das kann in vielen Fällen natürlich auch eine Rolle spielen, aber dass das scheinbar schwächere Geschlecht, das weibliche Geschlecht, genauso wichtig für die Evolution war und ist, wurde lange Zeit übersehen, bewusst oder auch unbewusst. Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, hat dies dagegen so nie geschrieben und auch nie gemeint. Es ist nur oft, seine Schriften sind oft so interpretiert worden. Charles Darwin schrieb ja nie vom Survival of the Strongest, das heißt vom Überleben des Stärksten, des Mächtigsten. Charles Darwin sprach vom Survival of the Fittest und das ist etwas ganz anderes. Nicht die stärksten Individuen überleben, sondern diejenigen Individuen, die am besten an die Umwelt angepasst sind. Und diese sind auch diejenigen Individuen, die sich fortpflanzen können, die ihre Gene in die nächste Generation weitergeben können. Und Charles Darwin hat noch einen weiteren Punkt sehr klar gesehen. Er hat nämlich gesehen, dass hierbei Weibchen eine sehr große Rolle spielen. Zum Beispiel können Weibchen wählen, mit wem sie sich fortpflanzen wollen. Und sie wählen eben den Fittesten. Das muss nicht der Stärkste sein, das kann sein, aber es kann auch ein ganz anderes Individuum sein. Zum Beispiel solche Individuen, die die besten Vaterqualitäten haben. Das wurde lange Zeit völlig übersehen bzw. negiert. In der Biologie stand lange Zeit die Überlegenheit des Männlichen im Vordergrund. Und erst ab den 60er oder 70ern des letzten Jahrhunderts hat sich diese Sichtweise langsam verändert. Die Rolle, die Bedeutung des weiblichen Geschlechts ist mittlerweile eines der Hot Topics sowohl in der Evolutions- als auch in der Verhaltensbiologie. Und interessanterweise geht diese Entwicklung mit einer ganz ähnlichen Entwicklung in unserer Gesellschaft einher. Erst letztes Jahr haben wir in meiner Familie an Weihnachten über die Veränderung der Rolle der Frau in der Gesellschaft geredet, über die Bedeutung der Frau diskutiert. Beispielsweise sprachen wir darüber, dass noch in den 70ern die Ehefrau ihren Mann um Erlaubnis fragen musste, wenn sie einen Beruf ausüben wollte, wenn sie arbeiten gehen wollte. Oft war diese Vorschrift gar nicht bekannt, aber offiziell war sie notwendig. Offiziell durfte der Arbeitgeber eine Frau nur dann einstellen, wenn eine Erlaubnis des Mannes vorlag. Und das ist noch nicht lange zurück. Was hat sich seitdem nicht auch in unserer Gesellschaft geändert? Auch hier wird die Bedeutung der Frau immer stärker akzeptiert. Mit allen Problemen, die natürlich immer noch vorhanden sind. Der ich auch als Gleichstellungsbeauftragte an unserem Fachbereich Biologie auch immer wieder begegne. Beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist für die Frau nach wie vor viel schwieriger zu realisieren als für den Mann. Oder unterschiedliche Gehälter bei der gleichen Arbeit. Die Frau wird nach wie vor häufig schlechter bezahlt als der Mann. An unserem Fachbereich findet sich noch ein weiteres Problem, das so in der Gesellschaft und auch in der Kirche ebenfalls zu finden ist. In der Statusgruppe der Studierenden und des sogenannten Mittelbaus ist das Geschlechterverhältnis sehr ausgewogen. Zu 50 und auch mehr Prozent sind hier Frauen vertreten. In der Statusgruppe der Professoren und Professorinnen hingegen bewegen wir uns gerade mal bei einem Prozentsatz von ca. 20%. Sobald es um Leitungspositionen geht, haben wir in vielen Bereichen nach wie vor das Problem, dass sie nur sehr selten mit Frauen besetzt werden. Hier muss sich nach wie vor noch viel verändern, aber dennoch sind wir in der Wissenschaft und auch in der Gesellschaft auf den richtigen Weg. Es hat sich schon viel verändert. Was hat das nun mit unserer Kirche zu tun? Ich bin überzeugt, dass es auch hier zu Veränderungen nicht nur kommen muss, sondern auch kommen wird. Auch die Kirche kann sich diesen Trends nicht entziehen. Es mag noch länger dauern als in der Wissenschaft und in der Gesellschaft. Eventuell brauchen wir einen sehr langen Atem. Dennoch glaube ich, dass die Rolle, die Bedeutung der Frau sich auch in der Kirche verändern wird. Das geht wahrscheinlich aber nur, wenn wir Frauen den Mut, die Geduld und auch die Liebe haben, in der Kirche zu bleiben. Ich bin überzeugt, dass nur dann Veränderungen Wirklichkeit werden können, dass nur dann Veränderungen wirklich greifen. Und es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass sich auch in der Kirche einiges verändert, die aber auch zeigen, wie viel Geduld hierfür notwendig ist. Ein mich selber sehr berührendes Beispiel ist Mary Ward. Mary Ward wurde 1585 in eine sehr schwierige Zeit hineingeboren. Zu ihrer Zeit war in England, ihrem Geburtsland, die katholische Kirche komplett verboten. Mary Ward wuchs aber in einer katholischen Familie auf, die ihren Glauben sehr intensiv lebte und sich so immer wieder in Gefahr begab. Sie hat daher in ihrer Familie, im engeren Freundes- und Bekanntenkreis viel Verfolgung, viel Leid kennengelernt, bis hin zu Gefängnisstrafen und sogar Tod. Mary Ward ging dann als junge Frau auf das Festland nach Saint-Omer in Frankreich, um dort ihrer Berufung zu folgen. Sie spürte, dass sie die Berufung hatte, Ordensfrau zu werden. Ordensfrau konnte man im damaligen England aber natürlich nicht werden, da die katholische Kirche verboten war. Nach vielen Zweifeln und Irrtümern fand Mary Ward schließlich ihren Weg. Und das war ein Weg, der nicht ihrer Zeit entsprach, den es in ihrer Zeit so ganz einfach nicht gab, der nicht vorgesehen war. Ihr Vorbild war Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten. Und die Vision von Mary Ward war es, einen weiblichen Zweig der Jesuiten zu gründen. Sie wollte als Ordensfrau leben, aber nicht in Klausur, sondern sie wollte seelsorgerlich tätig sein. Sie wollte vor allem Mädchen und jungen Frauen zu mehr Bildung verhelfen. Zu ihrer Zeit waren jedoch alle Frauenorden strengster Klausur unterworfen. Viele Orden, die sich der Erziehung, der Seelsorge, der Krankenpflege widmen wollten, wurden regelrecht in die Klausur zurückgedrängt. Mary Ward war jedoch eine sehr starke Frau. Sie und ihre Mitschwestern, im Laufe der Zeit hatten sich immer mehr Schwestern ihr angeschlossen, ließen sich nicht zurückdrängen. Sie mussten aber auch deswegen sehr viel aushalten. 1631 kam es dann schließlich sogar dazu, dass ihre Gemeinschaft aufgehoben wurde. Aber auch das entmutigte sie nicht. Die Schwestern lebten daraufhin ganz einfach in privaten Kreisen, weiterhin als Gemeinschaft weiter. Man muss sich klar machen, ohne Klausur galten sie auch nicht als echte Ordensfrauen, und das war auch der Grund, dass die Schwestern lange Zeit englische Fräulein genannt wurden. Englisch, weil Mary Ward aus England kam, und Fräulein, weil sie offiziell keinen Ordensnamen tragen durften. Auch nach dem Tod von Mary Ward 1645 ließen sich ihre Mitschwestern von der von Männern dominierten Kirche nicht entmutigen. Die Frauen hielten durch. Das Ganze hat aber nur funktioniert, weil die Schwestern von vielen Ortsbischöfen und Seelsorgern vor Ort sehr geschätzt wurden. Diese Männer hatten ihre Arbeit unterstützt, und das führte dazu, dass die Frauen auch in der Lage waren, in dieser männerdominierten Welt ihre Arbeit zu tun. Und das ist übrigens auch etwas, was ich auch in unserer jetzigen Zeit immer wieder erlebe und dafür sehr dankbar bin. Viele Seelsorger, viele männlichen Seelsorger vor Ort unterstützen uns Frauen sehr, wofür ich eben hier an dieser Stelle Dank sagen möchte. Auch für euch ist die Situation ja oft schwer aushaltbar. Die Anerkennung der Kongregation der englischen Fräulein durch den Papst erfolgte erst 1703. 50 Jahre nach Mary Wards Tod und erst Anfang des 20. Jahrhunderts durften die englischen Fräulein schließlich Mary Ward als ihre Stifterin offiziell angeben. Vorher war das nicht erlaubt. Der Name Mary Ward war mehr oder weniger verpönt. Und erst 2004, das heißt circa 400 Jahre später, wurde aus den Frauen die Congregatio Jesu, und sie konnten die unverkürzten ignatianischen Konstitutionen annehmen. Das hat Mary Ward von Anfang an angestrebt. Das war ihre Vision. Und erst so viel später, 400 Jahre später, wurde diese Vision endlich wahr. Mary Ward hat für uns Frauen auch in unserer jetzigen Zeit gekämpft. Ein wunderschönes Zitat von ihr bringt dies deutlich zum Ausdruck. Sie hatte einmal gesagt: Ihr Frauen sollt nicht Zuschauerinnen dessen sein, was um euch geschieht, sondern euer Leben selber in die Hand nehmen. Dieses Beispiel zeigt, dass hier ein extrem langer Atem notwendig war. Aber Mary Ward und ihre Mitschwestern haben ausgehalten. Sie waren und sind innerhalb der Kirche sehr wichtig. Sie können Vorbild für uns Frauen und auch für die Männer in der jetzigen Zeit sein. Daher noch einmal, ich hoffe und bete, dass auch in unserer Kirche sich die Rolle der Frau ändern wird, so wie es schon in der Wissenschaft und der Gesellschaft zumindest in Ansätzen der Fall ist. Es geht ja auch überhaupt nicht darum, dass die Geschlechter gleichgeschaltet werden sollen. Wichtig ist, alle Menschen sind gleichwertig. Vielleicht wäre unsere Welt, unsere Kirche, unsere Gesellschaft eine bessere, wenn eine echte Gleichberechtigung in Vielfalt existieren würde. Nutzen wir die Vielfalt, die Chancen, die wir haben, weil es das männliche, das weibliche, das diverse Geschlecht gibt. Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt zu sprechen kommen. Immer wieder bekomme ich in meinem Umfeld nicht nur erstaunt zu hören, wie kannst du als Frau eigentlich noch in der katholischen Kirche bleiben? Ich bekomme durchaus auch zu hören, wie kannst du als Biologin, als Naturwissenschaftlerin überhaupt glauben? Du bist doch aufgeklärt, du kannst die Welt doch naturwissenschaftlich erklären. Du kannst zum Beispiel erklären, wie es zur Entstehung des Menschen gekommen ist. Ein Gott ist dazu doch überhaupt nicht notwendig. Wie kannst du also als Biologin eigentlich glauben? Hier finde ich den heutigen Lesungstext aus dem Buch Exodus sehr hilfreich. Mose ist sehr selbstbewusst und stellt sich Gott entgegen. Er ist anderer Meinung, er widerspricht Gott regelrecht. Und Gott, das ist so wunderbar, Gott hört auf ihn. Das zeigt mir sehr klar, Gott will denkende Menschen. Gott will keine Marionetten. Der Mensch, das hat Mose uns gezeigt, der Mensch kann und darf und soll selbstbewusst sein. Daher darf und soll man als Naturwissenschaftler, als Naturwissenschaftlerin versuchen, die Welt, die Natur zu verstehen. Joachim Krause, ein Chemiker und Beauftragter für Glaube, Naturwissenschaft und Umwelt im Evangelisch-Lutheranischen Landeskirchenamt Sachsen, beschrieb dies einmal folgendermaßen, ich zitiere: Im Glauben finde ich die Gewissheit, dass Gott die Welt und auch mich gewollt und geschaffen hat, dass mein Dasein einen Sinn und ein Ziel hat. Die Naturwissenschaft fragt danach, wie die Welt geworden ist und wie sie funktioniert, und sie versucht das alles mit den Mitteln des menschlichen Verstandes zu erklären. Zitat Ende. Das ist das eine. Der Text aus dem Buch Exodus zeigt aber auch noch einen anderen Punkt, der mir ebenfalls sehr wichtig ist. Er zeigt nämlich, dass der Mensch sich in manchen Situationen von Gott verlassen fühlt und dass er dann dazu neigt, sich seinen eigenen Gott zu erschaffen, einen Gott, der scheinbar immer da ist, der den Menschen immer nahe ist. Im übertragenen Sinne könnte das goldene Kalb für die Vernunft stehen, für den Glauben an die eigene Machbarkeit, für den Glauben, dass alles aus dem Menschen heraus machbar ist, dass kein Gott von außen notwendig ist. Jedoch bin ich überzeugt, dies führt in die Irre. Dieses Kalb ist leer, es ist nur eine Hülle, es kann sich nicht von allein bewegen, es ist bewegungslos, das Leben, die Liebe fehlt völlig. Die Wissenschaft kann nur das Äußere erklären. Sie kann Theorien entwickeln, wie es zum Beispiel zur Entstehung des Menschen gekommen ist. Ich bin aber überzeugt, dass die Schöpfung durch die Liebe Gottes, durch sein Menschwerden, durch sein Fleisch geworden sein, eine andere Dimension erlangt, die wir biologisch niemals erklären können. Jetzt Glauben leben. Dies ist eine echte Herausforderung. Das war es schon zu Moses Zeiten, auch damals fühlten sich die Menschen manchmal allein gelassen. Und auch heute lassen uns die Corona-Krise, die Gewalt, die Kriege, die Flüchtlingssituation, der Missbrauchsskandal hilflos zurück. Wie können wir jetzt Glauben leben? Wie können wir dies auch ganz praktisch umsetzen? Ich möchte zwei Möglichkeiten kurz vorstellen, die mir persönlich sehr wichtig geworden sind. Zum einen hat mir schon vor langer Zeit ein Text von Pater Thomas Gärtler, ein Jesuit, hat mich sehr berührt. Dieser Text begleitet mich nun schon seit einigen Jahren. Thomas Gärtler schrieb Folgendes. Er hat sich Folgendes angewöhnt. Wenn er in der Stadt unterwegs ist oder irgendwo spazieren geht, kommt es häufig vor, dass ihm ganz bestimmte Menschen auffallen. Beispielsweise ein spielendes Kind oder ein Obdachloser oder eine glückliche Mutter mit ihrem Baby im Kinderwagen. Und er hat sich nun angewöhnt, diese Menschen, die ihm irgendwie aufgefallen sind, ganz bewusst anzusehen. Und dann zeichnet er in seine Handinnenfläche ein kleines Kreuz und spricht so diesen Menschen den Segen Gottes zu. Er geht nicht hin und spricht sie an, das wird oft als aufdringlich angesehen. Thomas Gärtler ist sich aber sicher, dass durch das Zusprechen des Segen Gottes im Kleinen die Welt besser werden kann und vielleicht auch irgendwann im Großen. Die bewusste Wahrnehmung unserer Mitmenschen, sie dem Segen Gottes anzuvertrauen, das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt von jetzt Glauben leben. Zum anderen ist mir noch ein zweiter Aspekt beim Jetzt-Glauben-Leben wichtig. Ein Aspekt, der eine der wichtigsten Grundlagen der ignatianischen Spiritualität ist, nämlich Gott in allem zu suchen und zu finden, auch und ganz besonders im Alltäglichen. Oder wie Maria Hermann, eine Theologin aus dem Bistum Hildesheim, es einmal wunderbar ausgedrückt hat: der Ewigkeit einen Alltag geben. Amen.